Willkommen zum Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Persönlichkeitsstörungen. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Privatdozent Dr. Michael Rentrop sprechen. Er arbeitet als Chefarzt am KBO in Salzach-Klinikum in Gabersee, also in Wasserburg am Inn. Und Persönlichkeitsstörungen sind sein Spezialgebiet. Guten Morgen, Herr Dr. Rentrop.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Rentrop, was ist eine Persönlichkeitsstörung? Können Sie es so einfach erklären, dass jeder das versteht und vielleicht sogar denkt, ach ja, das kommt mir bekannt vor, ich kenne vielleicht jemanden, der sowas haben könnte?
Ja, das ist gar nicht ganz so einfach, das einfach zu erklären. Also ich glaube, die beste Erklärung stammt von dem, der das ganze Konzept sich irgendwann mal überlegt hat, Kurt Schneider, ein wichtiger deutscher Psychiater aus den 1920er Jahren. Und der hat gesagt, bei einem Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung ist eine Eigenschaft, die jeder von uns kennt, derart extrem ausgeprägt, dass der Betroffene selbst und sein Umfeld darunter leidet.
Also wenn wir das jetzt mal an Beispielen festmachen und sagen, so eine klinische, sagen Sie ja dann, also krankhafte Persönlichkeitsstörung begegnet uns im Alltag. Wie verhalten sich die Erkrankten?
Also ich glaube, dass die Erkrankten letztendlich daran zu erkennen sind, dass sie sich eben schwer tun im Gestalten von Beziehungen, dass sie in den ganz normalen Lebensaufgaben, Beruf, Familie nicht das erreichen, was sie eigentlich könnten, weil sie immer wieder durch ihr unflexibles Verhalten, durch Muster, die immer wieder auftauchen, letztendlich an Grenzen stoßen.
Ich habe vorhin schon den Begriff Borderline erwähnt. Das ist eine häufige Persönlichkeitsstörung. Wie sieht sie aus?
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist tatsächlich häufig. Man muss damit rechnen, dass ungefähr 2% der Bevölkerung daran leiden. Und damit ist eine emotionale Instabilität gemeint. Das ist die Haupteigenschaft, dass diese Menschen durch kleine Anlässe in sehr intensive innere Gefühle geraten. Und oft können die Betroffenen diese intensiven Gefühle gar nicht richtig einordnen. Sie können gar nicht sagen, um welches Gefühl geht es hier gerade, sondern die Betroffenen erleben das als Anspannung, als einen unerträglichen Zustand, den sie sofort loswerden wollen. Und die meisten entdecken im Laufe der Zeit, dass sie, wenn sie sich selber verletzen, wenn sie sich Wunden zufügen, dass dann die Emotion zurückgeht. Und das ist etwas, was dann auch uns in der Klinik beschäftigt, dass Menschen immer wieder mit schweren Selbstverletzungen versorgt werden müssen und dass sie aus diesem Wechsel aus intensiver Anspannung, Selbstverletzung einfach nicht mehr rauskommen.
Und geht es da auch um Aufmerksamkeit?
Ja, das unterstellt man vielen, aber das ist es, glaube ich, nicht. Also die Betroffenen selber sind schon in großer Not. Und diese innere Anspannung, das kann man sich so vorstellen, als würde man eine ganz katastrophale Nachricht bekommen, die einen umhaut, die einen umwirft, als würden Dinge sozusagen intensiv auf einen einprasseln. Und dann kennt das jeder von uns, dass er unter eine innere Spannung gerät und viele Leute stampfen mit dem Fuß auf oder hauen gegen die Wand oder schlagen sich an den Kopf. Also wir nicht von Borderline-Betroffenen machen eigentlich ähnliche Dinge, um so einen intensiven Zustand aushalten zu können. Und das ist eben das, was Borderline-Patientinnen und Patienten passiert, dass sie diese Anspannung erleben, die sie kaum ertragen können.
Und die Außenstehenden, die Familie zum Beispiel, erleben diese Menschen dann als traurig, aggressiv, vielleicht schnell im Wechsel oder anhänglich? Oder was ist es, was man dann sieht außen?
Zum einen schnell im Wechsel, also dass ein Tag sozusagen verläuft wie eine Achterbahn. Gerade noch scheint der Betroffene oder die Betroffene gut drauf zu sein. Dann plötzlich gibt es einen Einbruch, der nach außen wirkt wie Trauer. Dann werden sie wütend. Und Wut ist schon etwas sehr Wichtiges, weil mit Wut können Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung nur schwer umgehen. Und schon kleine Anlässe genügen oft dazu, dass Wutausbrüche passieren, dass jemand einen Gegenstand an die Wand wirft, dass jemand laut schreit, dass jemand wirklich unangenehm im Kontakt ist und aggressiv wird.
Wir hören auch oft im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen, dass Menschen sehr manipulativ sind. Zu welcher Störungsart würde das denn gehören?
Ja, also so Begriffe wie manipulatives Verhalten ist natürlich schon auch etwas sehr Wertendes und auch etwas Abwertendes. Und da wäre ich vorsichtig. Letztendlich, glaube ich, ist es gerade bei denen, die zum Beispiel so eine narzisstische Prägung haben, ist es so, dass die eben schon erreichen wollen, dass sie gesehen werden, dass sie von anderen bewundert werden, dass andere sich um sie scharen. Und so etwas kann manipulativ sozusagen wirken nach außen, dass jemand die Dinge so hindreht, dass er das erreicht, was er erreichen möchte, sozusagen so durch die Brust ins Auge,
ja,
die Leute dazu bringt, Dinge zu tun, die sie so eigentlich gar nicht tun wollten.
Ja, also heißt es, dass das vielleicht auch Menschen sind, die durchaus charismatisch manchmal sein können?
Ja, klar. Also eine Form der Persönlichkeitsstörung, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist die antisoziale Persönlichkeit. Das sind Menschen, die sozusagen nur auf ihren Vorteil bedacht sind, die andere ausnutzen, ohne dass sie Scham oder Reue empfinden, die auch keine von Strafe auch nicht profitieren. Und da ist es so, dass es da sehr viele sehr charmante Menschen gibt, die andere dann dazu verführen, völlig unsinnige Dinge zu machen, ihr Geld in etwas zu investieren, was keinen Sinn hat oder andere Dinge. Also da kommt man dann auch in einen Bereich, wo es tatsächlich auch mal um Straftaten geht.
0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Persönlichkeitsstörungen und zu Gast bei mir im Studio ist Dr. Michael Rentrop. Sie können natürlich auch eine WhatsApp-Nachricht schicken an 0151 7220 2207. Und das hat eine Hörerin getan, die anonym bleiben möchte. Und da geht es um den Begriff des Narzissmus, den wir ja gerade schon kurz erwähnt haben.
Ich habe den Fall, dass es Narzissmus in unserer Familie gibt. Da möchte ich zu sagen, dass ich es ganz wichtig finde, dass Narzissmus nicht weiter stigmatisiert wird. Sonst wird es für die Betroffenen immer schwerer, erstens zuzugeben, dass sie überhaupt diese Erkrankung haben und vor allen Dingen zweitens, dass sie überhaupt die Diagnose anstreben können. Das andere ist, dass ich die Frage habe, wohin wendet man sich als Familiensystem, wenn halt auch Kinder mit betroffen sind? Was kann man tun, um Kinder aufzufangen, die mit narzisstischen Eltern groß werden?
Ja, das war unsere anonyme Anruferin, die uns diese Sprachnachricht geschickt hat. Herr Rentrop, vielleicht mal zum ersten Teil. Nicht stigmatisieren von Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Sind die stigmatisiert? Also es ist ein Wort, was zumindest in den letzten Jahren häufig im Munde geführt wird.
Ja, das hat eine sehr große Verbreitung gefunden und leider tatsächlich so, dass man jedem praktisch unterstellt, narzisstisch zu sein. Wichtig, glaube ich, ist, dass man Persönlichkeitsstörungen ganz allgemein nicht stigmatisieren sollte. Das sind Menschen, die für die Ausprägung dieser inneren Eigenschaften, die sie da zeigen, nichts können und Persönlichkeitsstörungen allgemein sind Störungsbilder, die man tatsächlich sehr gut behandeln kann und sehr erfolgreich behandeln kann.
Es hat uns auch ein Therapeut offenbar geschrieben, der gesagt hat, in seiner Ausbildung habe er gelernt, dass das Konzept der Persönlichkeitsstörung eigentlich überholt sei, dass auch die Idee der Behandlung nicht zutreffend sei, weil niemand kommt mit einer Störung auf die Welt, sondern da ist vielleicht ein frühkindliches Trauma da oder so. Und er möchte wissen, wie Sie das sehen und was daraus für die Unterstützung der Menschen folgt, falls es wirklich überholt ist, das Konzept.
Also tatsächlich sind wir im Moment in einem Umbruchprozess. Unser ganzes Klassifikationssystem wird in den kommenden Jahren umgestellt von der ICD-10 auf die ICD-11. Und wenn man sich diese Störungsbilder Persönlichkeitsstörung anschaut, dann muss man sagen, dieses Konzept, was da zugrunde liegt, stammt aus den 1920er Jahren von Kurt Schneider. Dann ist es lange in Vergessenheit geraten und erst 1980 haben die amerikanischen Psychiater das in ihr Klassifikationssystem mit aufgenommen. Erst da konnte man so eine Diagnose überhaupt stellen. In Deutschland gilt die ICD und die hat seit 1994 erst diese Störungsbilder aufgenommen. Dieser ganze Prozess, dass das sozusagen in den Katalog psychischer Erkrankungen aufgenommen wurde, hat eine Fülle von Forschung ausgelöst. Und da sind sehr, sehr viele psychotherapeutische Verfahren entwickelt worden. Und es sind sehr viele Beobachtungen gemacht worden. Was wird denn aus Menschen mit so einer Störung? Und während man tatsächlich in den 1980er Jahren angenommen hat, wer einmal so eine Persönlichkeitsstörung hat, der wird die auch immer behalten, hat man dann gemerkt, dass man diesen Menschen sehr wohl helfen kann und dass die meisten im Laufe der Zeit die Voraussetzungen zur Diagnose irgendwann gar nicht mehr erfüllen. Das heißt, die Behandlung der Wahl, Psychotherapie, ist absolut erfolgreich. Der Einfluss von traumatisierenden Erlebnissen auf die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung, das ist ein schwieriges Feld. Es gibt eben Menschen, die haben sehr viel Traumata erlebt. Da spricht man von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Und auch diese Menschen können Veränderungen nach außen sozusagen in ihrer Persönlichkeit zeigen. Da überlappt sich sehr viel diagnostisch und das ist sehr schwer auseinanderzuhalten.
Aber wir halten fest, wenn wir das nicht Behandlung nennen, sondern gibt es eine Möglichkeit, Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, zu helfen, dann ist die Antwort ja.
Genau.
Und das war ja auch die Frage unserer Hörerin und ich glaube, in die Richtung geht auch die Frage von Herrn Müller. Grüß Gott. Herr Müller, hören Sie mich? Ab, jetzt ist der Herr Müller verschwunden. Also auf jeden Fall, er war gerade noch in der Leitung und ich habe hier gesehen, eben in unserer kleinen Beschreibung, die wir hier immer haben, dass er auch fragt, was ist, wenn in der Familie jemand ist, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Bei unserer Anruferin, die wir über die Sprachnachricht hatten, da war es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wo können Familien Hilfe finden?
Also ganz allgemein bei Psychotherapeuten. Eine gute Anlaufstelle wären immer die Institutsambulanzen der psychotherapeutischen Ausbildungsinstitute, die Institutsambulanzen der psychiatrischen Kliniken, so als erster Ansprechpartner, um dann einfach miteinander zu schauen, was wird gebraucht. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man in einer Familie in einer Situation ist, wo man noch sehr kleine Kinder hat. Dann könnte die systemische Psychotherapie helfen, eine Familientherapie helfen. Oder wenn man in einer Situation ist, wo man mit Jugendlichen oder schon jungen erwachsenen Kindern zu tun hat, die dann leiden unter dem Familienmitglied mit der Persönlichkeitsstörung, da wäre es vielleicht eher ein Weg, dass man individuelle psychotherapeutische Hilfe vermittelt.
Wir können ja beim Herrn Müller, jetzt ist er nämlich wieder da. Grüß Gott, Herr Müller.
Hallo, Entschuldigung, da ist was technisch schiefgelaufen.
Überhaupt kein Problem. Jetzt können wir ja nochmal bei Ihnen direkt nachfragen, worum es Ihnen eigentlich geht.
Bitte. Genau, also ich habe sozusagen aus beiden Richtungen da Erfahrungen im Sinne von, ich bin 15 Jahre in Einrichtungen als Fachkraft gewesen, die sowas bearbeitet oder mit solchen Menschen arbeitet. Und zum anderen habe ich auch sehr, sehr krasse Erfahrungen mit, ich sage mal, Menschen, die nicht richtig behandelt wurden, erleben müssen im eigenen familiären Umfeld. Das war also dramatisch, sage ich mal, mit Selbstmordversuchen. Und da hat die besagte Dame uns als Sekundärfamilie, muss man jetzt sagen, da ging es um die Familie des Vaters meiner Stiefkinder, um es mal blöd zu sagen. Und die hat dann angefangen, im Borderline-Wahnsinn, muss man das leider schon in ihrer Art nennen, sich mit Selbstmord versuchen und ein Kind, das im Spiel war, und uns dann zu terrorisieren, bis hin zu Anzeigen und allem. Und das größte Problem für mich da war und die Frage, die sich da auch gestellt hat, dass die Behandelnden und die damit zu tun habenden Institutionen, in dem Fall waren das jetzt Bezirkskrankenhäuser und Polizei, nicht die Dramatik erfasst haben, die da vorgeherrscht haben. Also da wurde mit einem Feuer gespielt und es zu leicht genommen, auch in der Beschränkung, dass da mal gehandelt werden würde, dass tatsächlich schwerste Verletzungen anderer in Kauf genommen worden sind, weil die gute Dame mit ihrem Charisma viele um Finger gewickelt hat,
ja.
Leider. Und das ist ein Phänomen, das ich häufiger mal erlebe.
Und die Frage ist eben, wie kann man dann reagieren? Also Sie hatten ja offensichtlich wirklich Angst. Herr Müller, Sie haben auch gerade den Begriff des Wahnsinns verwendet. Herr Rentrop, den würde ich gerne an Sie auch nochmal geben. Ist es gerechtfertigt, so weit zu gehen? Das ist ja doch ein sehr harter Begriff.
Das ist ein sehr harter Begriff und letztlich muss man wissen, dass wirkliche Wahnsymptome, also dass jemand dauerhaft die Wirklichkeit verkennt und ganz anderen inneren Ideen folgt, das hat mit einer Persönlichkeitsstörung nichts zu tun. Die Menschen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung grenzen manchmal, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie innerlich über längere Zeit in einer Krise sind, dann grenzt das manchmal an zum Beispiel Verfolgungserleben oder Ähnliches. Aber einen tatsächlichen Wahn, das gehört zu diesem Störungsbild nicht.
Aber sowas, dass jemand dann wirklich mit Selbstmord droht, ja. Und ein Kind mit involviert
Drohung. Ist... War eine durchgeführte Tat mit okay. Blut und allem.
Ach du lieber Gott. Mhm.
Die also, dann nicht erfolgreich war am Ende des Tages und so inszeniert wurde, dass wir als Familie sie finden mussten und dann handeln. Und das war traumatisierend für viele Beteiligte.
Ja, das ist sicher traumatisierend und das ist ein ganz, ganz schwieriger Bereich. Also Suizidalität gehört gerade bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung dazu. Die Menschen haben immer wieder auch appellativ anmutende Suizidversuche. Und letztlich kommt da manchmal so eine Spur hinein, dass das außen herum gesagt wird, naja, die droht nur oder das muss man nicht so ernst nehmen. Und das ist vollkommen falsch. Ein Mensch mit so einer schweren Persönlichkeitsstörung ist oft in einer Situation, wo er genauso gerne leben möchte, wie er sterben möchte. Der ist gefangen in so einer Ambivalenz und dann passieren so Dinge, dass Suizidversuche so angelegt werden, dass man gefunden werden könnte oder ähnliche Dinge. Und das ist ein Grund, dass jemand tatsächlich auch stationär behandelt wird und dass man dieses Thema bevorzugt sozusagen behandelt und dem Betroffenen weiterhilft, weil sonst tatsächlich das Leben durch Suizid auch beendet wird.
Und der Schritt davor wäre, wenn sowas zu eskalieren droht, vielleicht die Krisendienste Psychiatrie anzurufen, die man ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichen kann. Ich sage an der Stelle einfach auch nochmal die Telefonnummer für alle. Das ist die 0800 655 3000. 0800 655 3000. Aber ich glaube, der Herr Müller wollte schon ein bisschen auch den Finger in die Wunde legen und sagen, unsere Reaktionsmechanismen sind für die Betroffenen oft ein bisschen zu spät. Erleben Sie das auch so, Herr Reintrop?
Ja, es ist einfach sozusagen ein Gleichgewicht, das man immer wieder finden muss aus der individuellen Freiheit eines jeden Menschen und dem, dass man Menschen dann unter Umständen auch zwingen muss in eine Behandlung, die sie zu dem Zeitpunkt gar nicht wollen, dass man das auch durch einen Unterbringungsbeschluss erwirken muss und das juristisch einfach überprüfen lassen muss. Und das ist tatsächlich schwierig. Und da wird es immer wieder Situationen geben, wo Menschen sagen, Mensch, jetzt ist jemand hier zu lange in der Psychiatrie behalten worden. Warum ist denn das eigentlich so? Warum musste der da in einer Station bleiben und wollte das vielleicht gar nicht? Und die andere Seite gibt es eben auch, dass man sagt, da hätte jemand Hilfe gebraucht und er hat sie nicht bekommen.
Ja. Herr Müller, ich danke Ihnen, dass Sie uns das erzählt haben.
Ja, bitteschön.
Dankeschön.
Bitteschön.
Machen Sie es gut.
Dankeschön. Viel Spaß noch. Ja, dankeschön.
Ja, danke. Tschüss. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Wir haben nochmal eine Anmerkung einer Mutter, die uns über WhatsApp geschrieben hat. Sie sagt, ihre Tochter hatte Ängste und auch Panikattacken und die Diagnose hat ein Psychotherapeut gestellt und die Tochter war sehr lange in Behandlung und sie hat ein sehr extrem strukturiertes und forderndes Leben an der Uni und das hat sie sehr verändert und so weiter. Aber sie hat diesen Begriff jetzt bei Ihnen aufgeschnappt, Herr Reintrop, des versteckten Narzissmus und fragt sich, ob das möglicherweise bei der Tochter drunter liegen könnte. Jedenfalls ist die Mutter sehr besorgt, auch wenn es der Tochter jetzt wieder besser geht. Das ist, glaube ich, was ganz oft ist, dass Eltern denken, oh Gott, wackelt mein Kind wieder.
Ja. Ja. Also grundsätzlich ist so eine Angststörung etwas anderes und hat mit einer Persönlichkeitsstörung erstmal nichts zu tun. Gleichzeitig weiß man bei Menschen mit Persönlichkeitsstörung, dass die eben oft noch viele andere psychische Probleme auch aufweisen. Also häufig an einer Depression erkranken, häufig eine Angststörung haben und ähnliches. Versteckter Narzissmus, das ist schwierig. Letztendlich würde man beim Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung fordern, dass man diese Persönlichkeitszüge, die da problematisch sind, zurückverfolgen kann bis in die Adoleszenz, in das frühe Erwachsenenleben und dass das etwas ist, was eben lange anhält und zu Schwierigkeiten führt, im Unterschied zu anderen psychischen Störungen, die irgendwann im Leben auftauchen, kurz anhalten und dann auch wieder weg sind. Also das ist schon grundsätzlich so gedacht, dass es um ein Störungsbild geht, das einen Menschen mehrere Jahre beschäftigt.
Wir sind gerade auch ein bisschen dabei, jetzt Abgrenzungen zu machen in der Diagnostik. Was gehört dazu und was gehört nicht dazu? Wir haben einen anonymen Anrufer in der Leitung. Grüß Gott erstmal. Und ich glaube, da geht es um Ähnliches. So, ich bin gerade nicht in der Lage, technisch den Anrufer hereinzuholen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Das ist der, ja, wunderbar. Dankeschön. Grüß Gott. Jetzt müssten Sie in der Leitung sein. Hören Sie? Ja, bitteschön. Sie sind dran. Erzählen Sie.
Also, ich bin männlich. Geschlecht, rein die Chromosomen sind echt männlich, das wurde festgestellt, aber Denken und Fühlen und das Innerste, ich sage meine Seele, ist weiblich. Also war so weiblich, dass ich einen Selbstmordversuch hinter mir habe, also Suizid.
Ja.
Bin 1,87 groß, habe große Hände und große Füße. Mir war klar, du kannst nie Frau sein. das war die Selbstkritik, aber in mir war etwas, was stärker ist als meine Vernunft.
Also Sie fühlen sich einfach als Frau?
Ja, ich bin Frau.
Sie sind eine Frau.
Es ist so, Transsexualität oder Transgender, nicht verwechselt mit Transvestit und Travestie.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz was anderes.
Ja.
Es ist so, 1965 hatten die Grünen im Bundestag den Antrag eingebracht, und zwar eine Festlegung dieser Sexualität. Und so brauchte man, damit es als Krankheit anerkannt wurde, 3 Gutachten, unabhängige Gutachten von Psychiatern, die das bestätigen. Dann wurde das, wenn das bestätigt wurde, dann gab es noch 1 Jahr Alltagstest. Also man musste 1 Jahr zum Beispiel in weiblicher Kleidung sich in der Öffentlichkeit zeigen und in die Arbeit gehen. Nur dann wurde es, wenn das bestanden wurde, als Krankheit erkannt.
Ja, aber die Frage ist natürlich jetzt in unserem Zusammenhang, ob das etwas zu tun hat mit Persönlichkeitsstörungen, Herr Rentrop.
Ja, ich hätte gern gewusst,
ja.
Gibt es die normale geschlechtliche Zugehörigkeit und die Seele? Bin ich eine gespaltene Persönlichkeit?
Herr Rentrop.
Ja, eine interessante Frage und keine ganz alltägliche, muss man sagen. Also, das eine ist, dass wir im Moment tatsächlich, so wie Sie es angedeutet haben, eine große Veränderung haben, was diese ganze Transgender-Problematik betrifft. Und die ist entpathologisiert worden. Das heißt, die wird auch im nächsten Krankheitskatalog in der ICD-11 nicht mehr als Erkrankung geführt. Und das ist richtig und wichtig.
Die EU hat es beschlossen.
Ja, das hat auch die WHO beschlossen.
Aha.
Und es gibt eine kleine Verbindung zu den Persönlichkeitsstörungen. Das, was Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sozusagen an Problemen mitbringen, ist, dass sie sich sehr schwer tun, eine eigene stabile Identität zu beschreiben. Das heißt, zu sagen, wer bin ich? Was macht mich aus? Was sind meine Eigenschaften? Was unterscheidet mich auch von anderen Menschen? Und in diesem Rahmen gibt es das, dass Menschen mit einer schweren Persönlichkeitsstörung auch nicht richtig wissen, bin ich jetzt eigentlich eher Mann oder bin ich eher Frau? Und in dem Zusammenhang kann dann eine Behandlung, eine geschlechtsangleichende Behandlung auch in große Schwierigkeiten führen, weil das Unglück damit sozusagen nicht gelöst ist, weil der Mensch mit der Persönlichkeitsstörung, der wäre dann auch nicht sozusagen zufrieden oder würde sagen, jetzt habe ich mein Ziel auch nicht erreicht. Vielleicht will ich doch lieber etwas anderes.
Da gibt es ja tragische Schicksale.
Ja.
Und zwar, wenn es auftritt in der Pubertät, sein Mensch kann sich nicht selbst entscheiden. Er kennt das nur durch Zustimmung der Eltern oder wenn er volljährig ist, entscheiden. Und für die Eltern ist das ein Riesenproblem.
Absolut, das ist auch eine große...
Mädchen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist auch eine wirklich große Diskussion, die ja auch in der Gesellschaft jetzt jederzeit geführt wird, ganz aktuell auch immer wieder. Aber Herr Rentrop, wir halten fest, es ist keine Persönlichkeitsstörung in dem Sinne, wie wir sie heute behandeln, richtig?
Ganz genau.
Also sind wir da bei einem ganz anderen Krankheitsbild. Ich danke Ihnen dennoch, dass Sie uns davon erzählt haben und wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute. Freut mich, dass Sie uns angerufen haben und sich getraut haben. Dankeschön. Auf Wiederhören. Persönlichkeitsstörungen, unser Thema 0800 246 2469. Das ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Oder uns eine Sprachnachricht schicken unter 0151 7220 2207. Bei mir im Studio ist doch Dr. Michael Rentrop. Er ist Chefarzt am Inn-Salzach-Klinikum Gabersee, also in Wasserburg am Inn. Und Persönlichkeitsstörungen ist eines seiner Spezialgebiete. Herr Rentrop, wir haben so ein bisschen angerissen, was die Ursachen sein können. Sie haben gerade schon so ein bisschen über Trauma gesprochen, frühe Kindheit. Was weiß man denn über die Ursachen von Persönlichkeitsstörungen?
Also zum einen gibt es vermutlich eine genetische Komponente, die eine gewisse Rolle spielt. Also man weiß, dass diese Störungsbilder in Familien einfach gehäuft vorkommen. Man kann aber nicht so richtig unterscheiden, welchen Einfluss hat da jetzt eigentlich die Genetik und welchen dann die Erlebnisse in der Kindheit. Weil wenn man sich vorstellt, dass ein Elternteil mit einer Persönlichkeitsproblematik sozusagen Kinder versorgen muss, dann weiß man, dass da Dinge auch schiefgehen können. Also, dass es diesen Menschen oft nicht so gut gelingt, Emotionen der Kinder zu spiegeln, nicht so gut gelingt, aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften auf das Kind angemessen einzugehen, sodass da auch ein Umweltfaktor da ist, der die frühe Kindheit prägen kann und der das Leben im Weiteren dann eben schwer machen kann oder auch hingeht in Richtung einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Ansonsten taucht immer wieder der Begriff der Traumatisierung auf und das spielt sicher eine große Rolle, wenn man traumatische Erlebnisse hat. Und da haben die Traumaforscher einen Begriff geprägt, der nennt sich Beziehungstraumatisierung und das meint eben so kleine Erlebnisse, abgewertet zu werden, ungerecht behandelt zu werden, Eltern zu haben, mit denen ich irgendwie nicht, die ich nicht berechnen kann, wo ich nicht weiß, wie die reagieren, mitzuerleben, wie Eltern auf heftigste Art und Weise streiten oder körperlich aneinander geraten. Solche Erlebnisse würde man als Beziehungstraumata bezeichnen und die spielen offensichtlich auch eine Rolle, wenn jemand eine Persönlichkeitsstörung entwickelt.
Das bedeutet aber doch, dass wir als Gesellschaft eigentlich besonders auf die Familien schauen müssten und sie beschützen müssten, wenn man das mal so sagen will, in denen psychische Erkrankungen in verschiedenen Generationen schon da waren, wo die Eltern das vielleicht schon hatten, die Kinder geprägt haben, vielleicht die Großeltern schon, also wo sowas von Generation zu Generation mitschwingt in der Familie. Gibt es solche Systeme, die Familien da ein bisschen zu beschützen?
Systeme, glaube ich, gibt es da nicht. Aber was wir wissen ist, dass wenn jetzt zum Beispiel eine junge Frau mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung schwanger wird und ein Kind bekommt, dass dann diese Elternschaft sehr gut gelingen kann, wenn diese Patientin in einer stabilen Psychotherapie bleibt. Und da habe ich selber aus meiner Erfahrung, weil ich doch schon lange mit diesen Patientinnen arbeite, auch eine Reihe wirklich guter Erfahrungen. Und also da gibt es schon viel Unterstützung. Und inzwischen ist, glaube ich, die Gesellschaft auch offener gegenüber dem, dass man auch längerfristig sich psychotherapeutisch behandeln lässt.
Also das Stichwort Entstigmatisierung ist da einfach auch sehr wichtig. Wir haben noch zwei Fragen von unseren Hörerinnen auf WhatsApp hier und eine Dame möchte gerne wissen, wo ist die Grenze? Also wie kann ich unterscheiden, ob jemand einfach ein bisschen schrullig ist oder ein bisschen zu aggressiv oder ein bisschen zu emotional oder ob es wirklich eine Persönlichkeitsstörung ist?
Ja, es gibt sehr klare Wege, wie man das diagnostizieren würde und was man da tun würde, wie man da vorgeht. Und das ist eben ein diagnostischer Weg, der sich auch auf Interviews, auf standardisierte Interviews und Befragungen sozusagen verlässt. Und eine Persönlichkeitsstörung, da ist unbedingt damit verbunden, dass der Betroffene wirklich selber deutlich leidet. Also ohne ein persönliches Leid kann man das so nicht nennen.
Aber auch ohne Einsicht wahrscheinlich nicht. Also das wäre nämlich auch eine Frage, was mache ich, wenn jemand gar nicht selber versteht oder eine Einsicht hat, dass er möglicherweise zu stark belastet ist und da eine Krankheitsgeschichte sich daraus entwickelt hat.
Ja, oft braucht es da dann irgendeinen wirklichen Anlass, wo der Betroffene selber auch sieht, Mensch, jetzt ich komme einfach nicht weiter. Oft braucht es eine Krise. Und das ist ja auch etwas, was nochmal wichtig ist, sich klar zu machen, dass berufliche Krisen oder persönliche Krisen, wenn Beziehungen auseinandergehen, dass das immer auch ein Punkt ist, wo man dann tatsächlich nochmal genauer hinschauen kann und wo man sich helfen lassen kann. Und das wäre dann oft ein Anlass, wo man erst einfach nochmal schaut, was ist denn da eigentlich los und warum tut sich der Betroffene mit bestimmten Aufgaben oder Beziehungen so schwer.
Wir haben jetzt eine anonyme Anruferin, die wir Barbara nennen dürfen, in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, hallo, guten Bitte Tag. Bitteschön.
Hallo.
Ja, ich habe schon eben erzählt, also ich habe eine Tochter, die ist 25, hat Borderline diagnostiziert, auch noch einige Angststörungen dazu, hat eigentlich ihre Erkrankung relativ gut im Griff. Meine Frage ist, sie hat immer das Problem, was auch angesprochen wurde, in Beziehungen und da besonders in den Beziehungen mit Männern, wo sie dann dazu neigt, Beziehungen natürlich extrem aufrechtzuerhalten, selbst wenn sie eigentlich zum Scheitern verurteilt sind, beziehungsweise ihr überhaupt nicht mehr gut tun, also eigentlich schon schädigend sind für sie. Und ich habe als Mutter sehe das natürlich das Unglück kommen. Sie wohnt alleine in einer betreuten WG und weiß nicht, wie ich mich verhalten soll.
Herr Rentrop.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil wir können unseren Kindern die eigenen Erfahrungen und Lernschritte nicht abnehmen. Also ich glaube, dass wichtig ist, dass man als Mutter sozusagen bereit ist, die Tochter weiter zu unterstützen, bereit ist, als Gesprächspartnerin ansprechbar zu sein. Aber wirklich abnehmen kann man der Tochter diesen schwierigen Lebensbereich nicht. Wer helfen kann, ist wieder ein Psychotherapeut. Und das wäre eben wichtig. In einer betreuten Wohngemeinschaft hat man eine Alltagsunterstützung, immer wieder Ansprechpartner. Zusätzlich brauchen die allermeisten einen Psychotherapeuten, mit dem sie einmal die Woche über ihr Leben und über ihre Erfahrungen und gerade über diese Beziehungsdinge auch reden können.
Ja, das hat sie. Also wir reden auch sehr viel miteinander. Es ist halt wie mit allen Borderlinern. Manchmal geht es gut, manchmal flippt sie sehr schnell aus. Der Stimmungswechsel, den Sie auch beschrieben haben, der ist da. Im Nachhinein sieht sie dann oft Dinge ein, aber ich habe auch festgestellt, wenn es so eskaliert, dann versuche ich mich zurückzuhalten und gar nichts mehr zu sagen, weil ich gemerkt habe, dass das gar nichts bringt.
Ja, das kann schon sein, dass jemand dann auch in bestimmten Situationen innerlich so aufgewühlt ist und aufgeregt ist, dass er kaum sozusagen ansprechbar ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Sie sagt mir dann immer, du kannst dir nicht vorstellen, was ich für eine Angst vor dem Alleinsein und Verlassensein habe. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Angst, die diese Borderliner haben. Sie gehen lieber eine Beziehung ein, wo sie selber merken, die tut mir nicht gut, als sie zu beenden, als alleine zu sein.
Da haben Sie völlig recht. Und das ist auch eines der sozusagen definierenden Kriterien, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeit eine große Angst davor haben, verlassen zu werden. Und das stimmt. Ein Punkt, der wichtig ist, glaube ich, ist, dass man weiß, dass im Laufe des Lebens, wenn die Betroffenen etwas älter werden, dass dann Dinge auch leichter werden, besser werden, lösbarer werden. Und wenn man nochmal überlegt, warum könnte das so sein, dann sagt einer der wichtigsten Forscher in dem Bereich Persönlichkeitsstörung, nämlich Otto Kernberg, dass das Hauptproblem die Identitätsstörung ist. Der Betroffene ist sich nicht sicher, was macht mich aus, was ist mein Wert, wie bin ich als Mensch. Und über das Älterwerden erleben wir uns eben jeden Tag selbst und kriegen da einen kleinen Schritt Sicherheit mehr dazu. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass so ab dem 30. Lebensjahr Dinge oft leichter werden und sich beruhigen, gerade wenn Ihre Tochter vernünftigerweise auch noch in psychotherapeutischer Behandlung ist.
Haben Eltern die Möglichkeit, da stabilisierend zu wirken im Sinne von, ich bin wie ein Baum, ich bleibe stehen und wenn du noch 100-mal gegen mich rennst, ich falle nicht um, ich gehe auch nicht wirklich weg?
Ja, das glaube ich schon. Angehörige, gerade von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, beschreiben oft, dass sie es schwer haben. Wir haben hier in München, als ich noch im Klinikum Rechts der Isar gearbeitet habe, eine Angehörigengruppe mal gehabt für Menschen, deren Angehörige eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben. Da gibt es viele gute Ideen, was man richtig machen kann. Man kann auch über den Angehörigenverband.
Ich war selber auch schon mal in einer Angehörigengruppe. Ja. Also ich wohne eigentlich in Nordrhein-Westfalen. Ich bin gerade hier in Urlaub und höre die Sendung.
Okay, und das freut mich, dass Sie da anrufen.
Ja. Ja, und ich war in einer Angehörigengruppe, die damals zur Corona-Zeit online war. Die war von Köln aus. Die war auch sehr gut. Mhm. Aber manchmal war es mir auch zu viel als Mutter. Immer wieder diese ganzen Problematiken zu hören. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe es irgendwann beendet.
Ja, ist eine Gratwanderung, auf sich aufzupassen und das Kind zu schützen.
Es ist wirklich so, also meine Tochter war auch in der Klinik, als sie nicht mehr konnte, sie hat sich selber eingewiesen damals und als meine Tochter in die Klinik kam, bin ich zusammengebrochen und bin nachher selber in eine psychosomatische Reha gegangen, weil ich an mir selber als Mutter gezweifelt habe. Das ist ja nochmal dieser große Punkt. Man denkt ja immer, was habe ich als Mutter falsch gemacht oder was habe ich übersehen, dass mein Kind so krank geworden ist.
Das ist auch etwas, was uns mehrere Mütter tatsächlich geschrieben haben auf WhatsApp, dieser Gedanke, was habe ich falsch gemacht, Herr Rentrop, ich denke, Sie kennen den auch von Angehörigen. Was machen wir mit diesem Gedanken?
Also ich glaube, der Gedanke, der bringt uns nicht so richtig weiter, muss man sagen. Wenn man zurückschaut und wenn man Eltern von Borderline-Betroffenen fragt, dann sagen viele Eltern, dieses Kind war irgendwie anders, von Anfang an. Die hat ihre Emotionen nicht gut zurückhalten können, schon als Säugling. Die war irgendwie schwieriger, anstrengender. Und die war anders als die anderen Kinder, die man als Eltern hat. Und da ist es einfach so, dass es unter Umständen kleine Dinge gibt, dass Bindung nicht so gut gelingt, dass die Verbindung Mutter-Tochter oder Vater-Tochter einfach nicht so gut gelingt wie bei den anderen Kindern, und das hat mit Schuld nichts zu tun.
Und vielleicht ist doch ein Teil Genetik auch noch dabei, so wie Sie vorhin gesagt haben. Ja, Frau Barbara.
Ja. Wissen Sie, was meine Tochter sagt? Wir hätten sie überbehütet.
Ja, da haben Kinder immer so ihren eigenen Blick darauf, was die Eltern richtig oder falsch gemacht haben oder wie sie gehandelt haben. Ich glaube tatsächlich, als Eltern versuchen die allermeisten, das Richtige zu tun und geben sich Mühe. Natürlich. Und sind da nicht gedankenlos. Und trotzdem, in jeder Familie können Dinge auch schieflaufen, auch wenn alle sich angestrengt haben. Und in dem Fall hat die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung mit Schuld und mit fehlerhaftem Verhalten letztlich nichts zu tun.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu erkennen. Ich habe, als ich mein Kind großgezogen habe, von Anfang an versucht, das gut zu machen.
Ja.
Natürlich machen wir alle Fehler, ist klar. Wir sind alle nur Menschen. Aber wir haben es versucht, gut zu machen. Und das ist vielleicht auch für Sie, weiß nicht, ob Ihnen das hilft, Frau Barbara, möglicherweise.
Doch, das hilft mir schon. Punkt. Das hat mir ja auch meine Therapeutin gesagt. Ich versuche mir das auch immer wieder zu vergegenwärtigen. Aber manchmal ist es natürlich schwierig.
Ja.
Vor allen Dingen, weil das Umfeld ja nicht immer so reagiert. Also ich finde, das Umfeld ist bei diesen Krankheiten auch nicht immer ein guter Ratgeber. Und ich habe gelernt, auch nicht mit vielen Menschen darüber zu sprechen, über die Krankheit meiner Tochter, sondern nur über die, die auch sich wirklich damit beschäftigen möchten und nicht nur das Oberflächliche sehen, so nach dem Motto, wie verhält sie sich jetzt schon wieder oder was macht die für komische Sachen, ja?
Ja.
Und das habe ich gelernt. Und aber was Sie auch eben noch mal gesagt haben, es ist anstrengend. Wir stehen als Familie voll hinter ihr, und wenn sie 100.000 Mal irgendwelchen Quatsch macht, aber es ist verdammt anstrengend.
Ja. In dem Zusammenhang ist ein Punkt, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe, dass man Familien sagt: Mensch, konzentriert euch zwischendrin auch mal auf die guten Zeiten, die ihr hattet. Schaut mal miteinander ein Fotoalbum an von einem Urlaub, der gelungen ist. Erinnert euch an bestimmte Anlässe, die einfach positiv waren. Weil über diese vielen dramatischen Dinge, die sie da andeuten, vergisst man manchmal auch die schönen Zeiten. Und das ist wichtig, sich gemeinsam an so etwas auch zu erinnern.
Da haben Sie vollkommen recht. Und da ich ja gerade im schönen Bayern bin, erinnere ich mich an sehr schöne Urlaube hier.
Danke, Frau
mit
Barbara.
Mit unserer Tochter zusammen.
Also halten Sie durch.
Ja,
mache danke
ich.
Für Ihren
Vielen
Anruf.
Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Okay,
tschüss. Tschüss. Ja, Herr Rentrop, unsere Hörer und Hörerinnen sind toll. Die tragen nämlich auch immer das bei, was sie sich selber denken und die guten Erfahrungen, die sie selber gemacht haben. Wir haben jetzt doch einige Ideen hier auch über WhatsApp bekommen, nämlich zum Beispiel, es schreibt uns eine Hörerin, dass man sich als Familie an jedem größeren Ort an Erziehungs- und Familienberatungsstellen vielleicht als erste Anlaufstelle wenden kann, wenn man als Familie wackelt. Und jemand anders schreibt, dass manchmal die Ambulanzen recht voll sind und dass man, jetzt muss ich es wieder finden, sich an die sozialpsychiatrischen Dienste wenden kann, dass da manchmal mehr Möglichkeiten da sind. Sehen Sie das auch so?
Sehe ich auch so. Beides sehr wichtige Ansprechpartner. Auch niederschwellig und auch mit der Chance, dann rasch einen Termin zu bekommen und dann aber auch weitervermittelt zu werden, wenn in den Beratungsstellen der Eindruck entsteht, hier braucht jemand mehr an Therapie und mehr an Hilfe. Und dann haben die oft auch nochmal eine Verbindung oder eine gute Idee, an wen könnte man sich da wenden.
Und der Bundes- oder Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, den gibt es natürlich auch noch. Also da kann man sich auch in der Selbsthilfe zusammenschließen. Das alles von unseren Hörern hier eingespeist. Und jetzt würde ich gern Frau Uta dran nehmen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Bitte schön, jetzt haben Sie lang warten müssen.
Das ist nicht so schlimm.
Gut, erzählen Sie.
Ich habe in der Familie einen Fall, der bei ihr begann so mit 13 ungefähr die Magersucht in extremer Form. Also sie ist dann so oft umgefallen, weil sie so mager war. Und das mit ganz starken Selbstverletzungen kamen noch dazu. Und das ist dann später in Borderline übergegangen mit Depressionen. Und inzwischen ist sie 45 und ist aber immer noch wieder sie hat einen persönlichen Therapeuten, kann sie jederzeit anrufen, einmal im Monat fährt sie doch dorthin, dann bekommen sie noch Reittherapien und Medikamente und was weiß ich noch alles. Und ist schon lange erwerbsunfähig, bekommt also eine Rente. Und ich verstehe nicht, dass das so viel Therapien, klinikaufhaltende Aufenthalte, dass das immer noch weitergeht. Haben dann die Behandlungen nicht angeschlagen oder ist das was Lebenslängliches?
Also das muss man für viele psychische Erkrankungen sagen, dass es auch schwere Verläufe gibt, wo Menschen auch lange anhaltend auf Hilfe angewiesen sind. Das ist auch der Bereich, mit dem ich mich in der Klinik beschäftige, Menschen, die einfach sehr schwer betroffen sind. Und letztlich, glaube ich, ist ganz wichtig, und da hat man vielleicht früher nicht so drauf geachtet, ist ganz wichtig, dass Menschen mit so einer Problematik eine für sie sinnstiftende Aufgabe noch haben, etwas haben, wo sie auch sich anders erleben als jemand, der irgendwie krank ist oder eine Erkrankung hat, wo sie für etwas oder für einen Menschen oder ein Tier oder etwas sorgen können, wo sie sich sozusagen nochmal anders erleben und wo sie etwas Sinnvolles tun. Und Psychotherapie kann nach meiner Überzeugung nur dann wirklich helfen, wenn man einen sinnstiftenden Tagesalltag hat.
Also wenn man die Struktur, die in solchen Fällen ja oft auch verloren geht, wenn man so stark belastet ist, gerade wenn, wie bei der Nichte von Frau Uta, noch eine Depression dazu kommt, auch noch eine Magersucht offensichtlich dabei war, schon als junges Mädchen, dann geht die Struktur verloren und die muss man erst so langsam wieder zurückerobern und zurückerlernen. Und das ist ein schwerer Prozess.
Ja.
Frau Uta, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Dankeschön. Auf Wiederhören. Herr Rentrop, wir haben hier noch eine Frage, ob Narzissmus geheilt werden kann.
Ja, auch eine gute Frage. Also bei Narzissmus, da muss man wirklich nochmal genau hinschauen. Es gibt einen ganz normalen Narzissmus, den wir alle sozusagen teilen und der wichtig ist. Es ist wichtig, dass jemand sich traut, zum Beispiel in ein Rundfunkstudio zu gehen und ein Interview zu geben. Es ist wichtig, dass jemand sich traut, ein Buch zu schreiben oder seine Meinung irgendwo kundzutun oder sich auf eine Bühne zu stellen und sich als Politiker wählen zu lassen. All das Dinge, wo man auch jemandem unterstellen kann, Mensch, der spielt sich auf oder der spielt sich in den Vordergrund. Das heißt, Narzissmus hat sehr viele Abstufungen.
Ja.
Und da, wo es problematisch wird, das ist dann, wenn jemand aus dem Narzissmus heraus sich für Sachen bewundern lässt, die er gar nicht geleistet hat, wenn jemand sehr abfällig, sehr schlecht mit seinem Umfeld umgeht, wenn jemand in Beziehungen dazu neigt, andere herabzusetzen, zu quälen, dann wird es problematisch. Und auch von dieser Form des Narzissmus, auch da kann man helfen, auch da nutzt Psychotherapie, vorausgesetzt, der Betroffene lässt sich da wirklich drauf ein.
Und hat eine Einsicht, da kommen wir immer wieder drauf zurück. Das war das Gesundheitsgespräch heute über Persönlichkeitsstörungen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Dr. Michael Rentrop, Chefarzt am Zentrum für Psychoseerkrankungen und Persönlichkeitsstörungen am KBO in Salzach-Klinikum in Wasserburg. Schön, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank.
Zum Nachhören gibt es unsere Sendung in der BR Radio App und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächsten Mittwoch ist dann Klaus Schneider da mit Dr. Waschmar Safi und sie sprechen darüber, wann es wirklich Zeit ist, in eine Notaufnahme zu gehen.